Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Herzlich willkommen im Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland. Es moderiert wie immer Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die heutige Sendung beginnt vor ziemlich genau 75 Jahren. Vorgestern, vor 75 Jahren, also am 2. Mai 1945, trafen britische Soldaten im Konzentrationslager Neuengamme in Hamburg ein. Das Lager war leer. Die letzten Häftlinge und SS-Angehörige hatten es kurz zuvor verlassen. In dem Ende 1938 errichteten Konzentrationslager waren fast 100.000 Häftlinge eingesperrt, zu schwerer Zwangsarbeit gezwungen. Mindestens 43.000 von ihnen haben Neuengamme nicht überlebt. Die Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme endet aber natürlich nicht am 3. Mai 1945. Eine solche Geschichte endet nie, denn die Verletzungen, das Leid, das Gedenken an die Opfer und die verübten Verbrechen wirken fort bis heute. Vor allem darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Friedrichs Flaschenpost. Und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende meiner Telefonleitung Ulrike Jensen, die in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme den Bereich Jugendpädagogik verantwortet. Hallo und herzlich willkommen in der Sendung, liebe Uli.
Moin und vielen Dank für die Einladung.
Ulrike Jensen und ich kennen uns schon einige Jahre, da unter anderem die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Friedrich-Ebert-Stiftung schon seit etlichen Jahren jedes Jahr am 2. Mai eine Diskussion mit Überlebenden organisiert haben. Deswegen darf ich sie auch duzen. Mit Ulrike Jensen spreche ich heute über wichtige Fragen. Wie kann man auch 75 Jahre nach dem Holocaust an dieses riesige Verbrechen erinnern? Wie geht es den letzten Überlebenden des KZ Neuengamme, die sich eigentlich in diesen Tagen in Hamburg hätten treffen wollen, wenn nicht das Coronavirus diese Pläne durchkreuzt hätte? Was interessiert speziell junge Menschen und wie blicken Sie auf diesen Teil der deutschen Geschichte? Uli, du hast eine kaum zu überblickende Anzahl an Projekten mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Zu Beginn unseres Gesprächs musst du nun selbst in Gedanken in deine Schulzeit zurückkehren und uns ein Fundstück aus deiner Schulzeit präsentieren. Was ist es?
Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, ob es ein Gegenstand oder etwas anderes ist. Und Gegenstände finde ich sozusagen nicht aus meiner Schulzeit, aber eine Lehrerin. Meine Lehrerin, Frau Dr. Köser, die meine Geschichtslehrerin war, ist mein Fundstück, weil sie neben meiner Familie diejenige war, die mein Interesse für Geschichte geweckt hat und die, obwohl sie wahnsinnig streng war und wir furchtbare Angst vor ihr hatten, in der Lage war, historische Fakten, und auch in Deutsch hatten wir sie, also auch Literatur, uns so nahe zu bringen, dass sie uns damit begeistert hat. Und die hat sozusagen einen großen Stein gelegt für meinen weiteren Werdegang.
Da fing es also an mit dem Interesse für Geschichte, das sich in deinen heutigen Beruf geführt hat.
Genau.
Vielleicht als erstes und ganz knapp für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht viel von Neuengamme gehört haben. Wer waren die Menschen, die dort inhaftiert und in grässlich hoher Zahl ermordet worden sind?
Neuengamme war hauptsächlich ein Lager für politische Gegner, und zwar sowohl aus dem Inland, also aus Deutschland, als vor allem auch aus den von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten europäischen Staaten. Also angefangen mit Polen, die gesamte Sowjetunion, Frankreich, die Niederlande, Skandinavien, Luxemburg und so weiter und so weiter. Also ungefähr 29 Länder, aus denen Menschen hingebracht worden sind nach Neuengamme, weil sie zumeist Widerstand in ihrem Land, Widerstand gegen die deutschen Besatzer geleistet haben. Außerdem ZwangsarbeiterInnen, also Menschen, die zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert worden waren und auf ihrer Zwangsarbeitsstelle etwas vermeintlich falsch gemacht hatten oder versucht hatten zu fliehen oder ähnliches und dann von ihrer Zwangsarbeitsstelle, die noch nicht ganz so schlimm war in der Regel wie ein Konzentrationslager, dann als Konsequenz ins Lager gebracht worden sind. Und eine weitere sehr große Gruppe waren sowjetische Kriegsgefangene. Die einzigen Kriegsgefangenen, die im Zweiten Weltkrieg tatsächlich in Konzentrationslager gesperrt wurden. Alle anderen sind in extra dafür eingerichteten Kriegsgefangenenlagern inhaftiert gewesen.
Okay. Und aber auch die Häftlinge in Neuengamme wurden ja in Hamburg zu Zwangsarbeit dann wiederum gezwungen, nicht wahr?
Ganz genau. Aber dann unter anderen Vorzeichen, denn wichtig für die SS war, dass ein KZ-Häftling nicht nur arbeitet, sondern möglichst daran auch stirbt. Das war bei reinen, in Anführungsstrichen, Zwangsarbeitern, die nur zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht worden war, anders. Da war es auch nicht schön, weiß Gott nicht. Aber da stand ihr Tod nicht im Vordergrund.
Und in Neuengamme eben doch. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, vorgestern war der 75. Jahrestag des Endes vom Konzentrationslager Neuengamme. Eigentlich hätte es in diesem Jahr ein umfangreiches Gedenkprogramm geben sollen, aber es kann eben aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wie erinnert ihr denn trotzdem an den Tag der Befreiung?
Wir haben wie viele Gedenkstätten uns überlegt, dass wir zumindest virtuell, wie ja in diesen Zeiten gerade sehr üblich, virtuell den 75. Jahrestag der Befreiung begehen werden. Das heißt, wir haben unsere Gäste, unsere potenziellen Gäste, die nun leider nicht anreisen können, gebeten, kurze Video-Statements uns zu schicken, in denen sie berichten, was es für sie bedeutet hat, im Lager zu sein, was es sie bedeutet hätte, hier zu sein, was sie sich wünschen. In erster Linie haben wir die angefragt, die sowieso sprechen sollten. Also wir haben eine große Gedenkfeier geplant und da war geplant, dass nicht nur Politiker und wir sozusagen sprechen, sondern in erster Linie auch Überlebende und Angehörige. Diese ganzen Reden wollten wir jetzt nicht auf der Seite dann präsentieren ab 3. Mai, aber kleine Statements, damit man auch, wenn man sich die Seite aufruft, also du zum Beispiel oder andere Leute, die unsere Gäste nicht kennen, einen Eindruck von ihnen bekommen.
Ja, das ist ja ein Schwerpunkt deiner Arbeit in der Gedenkstätte, Gespräche mit Überlebenden zu organisieren. Wie kommt ihr eigentlich in Kontakt mit den noch lebenden ehemaligen Häftlingen aus Neuengamme?
Das hat sich sehr lange ergeben. Viele sind in Kontakt mit uns gekommen. Eher so als umgekehrt. Die Gedenkstätte ist ja noch nicht so wahnsinnig alt. Und als ruchbar wurde sozusagen, dass es eine Gedenkstätte gibt, haben sich Überlebende an uns gewandt.
Das war so ungefähr 2005, richtig?
Nee, die Gedenkstätte ist ja schon deutlich früher eingerichtet worden, nur noch nicht in dem Zustand sozusagen, in dem sie jetzt ist. Mhm. Also das erste kleine Museum gab es 1981, da gab es dann auch das erste Archiv. Und da wurde auch bekannt in den einzelnen Ländern, dass es eine Gedenkstätte gibt, denn nicht zuletzt die Häftlinge oder die überlebenden Häftlinge waren es gewesen, die jahrzehntelang überhaupt für die Einrichtung einer Gedenkstätte gekämpft hatten. Ja. Und als sie das dann erreicht hatten, haben sie sich bei uns gemeldet, entweder um von uns Informationen zu bekommen oder um uns Informationen zu geben oder auch Gegenstände zu geben. Es hatten sich nach der Befreiung in den jeweiligen Ländern Überlebendenorganisationen gebildet, so waren die organisiert. Mhm. Und von denen haben wir dann durchaus auch Tipps gekriegt und Kontaktadressen für andere Überlebende und so war das Schneeballsystemmäßig, haben wir dann die Kontakte bekommen.
Du hast jetzt viele verschiedene Menschen kennengelernt, die in Neuengamme überlebt haben. Was ist so eine vielleicht eine besonders eindrückliche Geschichte oder was in der Zusammenarbeit mit den Überlebenden hat dich besonders beeindruckt?
Bis heute beeindruckt mich, dass sie, die meisten von ihnen komplett ohne Hass sind. Also, dass sie mit uns sprechen, mit uns arbeiten, dass wenn sie von ihrer KZ-Haft sie erzählen, natürlich die Menschen, die sie gequält haben, dann nicht besonders mit freundlichen Worten bedenken und aber trotzdem nicht von Hass vergiftet sind. Also viele von denen sind wahnsinnig intelligente, belesene, gebildete Menschen, die auch durchaus mittlerweile nach so vielen Jahrzehnten in der Lage sind, ganz viel zu reflektieren und auch ihre eigene Traumatisierung zu reflektieren. Ja. Sie sind unfassbar herzlich und was mich manchmal eher beschämt, ist, dass sie sind unglaublich dankbar, dass wir uns mit ihrer Geschichte, mit der Geschichte auch der Menschen, die nicht überlebt haben, beschäftigen, dass wir ein Forum sozusagen bieten, sich auch für Jugendliche vor allem sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Ich bin immer der Meinung, wir sollten ihnen dankbar sein, dass sie mit uns sprechen und nicht umgekehrt. Ja. Aber mittlerweile, ich mache den Job ja schon sehr lange, habe ich viele gute Freunde in den Überlebenden, nicht in allen und nicht immer, aber in vielen Überlebenden gefunden und entsprechend leider auch viele gute Freunde schon wieder verloren, weil das eben sehr, sehr alte Menschen sind. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat und die vielleicht zeigt, was daran so bemerkenswert ist. Wir hatten vor längerer Zeit eine Gruppe tschechischer Frauen zu Gast, die im Lager sich zusammengetan hatten. um sich gegenseitig zu unterstützen und die sich seitdem, egal wie die Weltlage aussah, immer mal wieder irgendwo auf der Welt getroffen haben. Und die haben sich die Mädels genannt. Mhm. Und ich habe die mit einer Kollegin gemeinsam betreut. Und wir hatten eine schöne Zeit in Hamburg mit den Damen. Und das war sehr nett. Und dann sind sie wieder nach Hause geflogen und haben eine Woche später haben wir eine Postkarte bekommen von denen, eine Dankeschön-Postkarte. Und sie haben uns sozusagen einfach eingemeindet. Sie haben nämlich geschrieben, liebe Mädels.
Das ist also natürlich waren wir eine große Ehre.
Ja, das
toll.
Ja.
Du hast gesagt, die heute noch lebenden, überlebenden Häftlinge sind natürlich schon sehr alt, logischerweise. Die Befreiung war vor 75 Jahre. Ihr habt in Neuengamme mittlerweile auch Treffen der Kinder und Enkelkinder von Überlebenden des Konzentrationslagers. Welche Bedeutung hat die Arbeit jetzt mit den Nachfahren für das Erinnern an die NS-Verbrechen?
Die hat eine ganz, ganz große Bedeutung, aber anders als viele Menschen glauben. Viele Menschen glauben sozusagen, die Angehörigen übernehmen jetzt den Job der Überlebenden, indem sie die Geschichte ihrer Eltern oder Großeltern erzählen. Das ist gar nicht so sehr der Fall, sondern was wir mit ihnen erarbeiten, ist einmal die Auswirkungen der KZ-Haft von Eltern oder Großeltern auf die Folgegeneration. Also was hat die Verfolgung meines Vaters, meines Großvaters mit mir gemacht? Also welche Konsequenzen hatte das auf mein Leben? Gab es Traumata, die weitergegeben sind, worden sind? Ist in der Familie gesprochen worden? Sowas. Und eine Vorstellung daran, wie die Zukunft oder davon, wie die Zukunft der Erinnerung aussehen kann, wenn es gar keine Überlebenden der Konzentrationslager mehr gibt. Das ist was, was wir ganz häufig verhandeln. Und mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass ganz viele Angehörige von Überlebenden nun auch schon wieder zu guten Freunden von uns geworden sind, was dazu führt, dass man auf eine sehr nahe, offene Weise miteinander umgehen kann.
Ja. Vielen Dank für diesen Einblick in die unmittelbare Arbeit mit Überlebenden des KZ Neuengamme und eben auch mit deren Nachfahren. Gönnen wir uns einen kurzen Blick in die Gegenwart, was ja durchaus in Corona leider ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dass ja auch im Jahr 2020 in Deutschland Menschen starben aufgrund einer rassistischen und rechtsextremen Ideologie. Also ich denke an den Anschlag am 19. Februar, als ein Mann in Hanau 9 Menschen mit Migrationsgeschichte ermordet hat und anschließend seine Mutter und sich selbst. Welche politischen Forderungen leitest du eigentlich aus der Erinnerung an den historischen Nationalsozialismus ab für den Umgang mit heutigen Neonazis?
In erster Linie mal sollten wir ernst nehmen, dass es dieses Problem gibt, was jahrzehntelang negiert worden ist, dass es das gibt. Und ganz, ganz wichtig finde ich, dass dieses ständige, Entschuldigung, Gefasel von Einzeltäterschaft aufhört. Als würden sich Leute irgendwie im luftleeren Raum zu dem entwickeln, zu dem sie sich entwickeln. Selbst wenn sie nicht Bestandteil einer Gruppe sind, wie dieser Typ ganz offensichtlich nicht war, einer Gruppe wie zum Beispiel dem NSU, trägt das gesellschaftliche Klima, was wir haben, dazu bei, dass sich diese Leute radikalisieren. Und sie haben genügend Seiten im Netz, wo sie dieses tun können, auch wenn sie jetzt nicht sozusagen offiziell einer Gruppe angehören. Und das anzuerkennen, dass es ein strukturelles Problem auch ist, das leite ich nicht nur aus dem historischen Nationalsozialismus ab, sondern das halte ich für absolut normalen Menschenverstand und gesunden Menschenverstand und bin wirklich, wirklich sauer, dass das immer wieder eine Diskussion ist, die geführt werden muss. War der Mann ein Einzeltäter oder nicht? Für die Opfer und deren Angehörige ist es scheißegal, ob der Mann Einzeltäter war oder nicht.
Das kann man wohl sagen.
Ihre Leute sind tot. Und aber strukturell, gesellschaftlich muss von dieser Einzeltäter-These runter, weil damit machen Politiker das Thema klein. Und das ist das Gefährlichste, glaube ich, was wir machen können, dieses Problem zu unterschätzen.
Vielen Dank für diesen ersten Teil unseres Gesprächs über das Erinnern an den Holocaust, über die Arbeit mit Überlebenden in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und jetzt am Schluss mit dem Schlenker auch in die Gegenwart. Wir sprechen gleich noch darüber, wie du speziell mit jungen Menschen in der Gedenkstätte arbeitest, wollen dich und deine Arbeit vorher aber noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und dabei beginnen wir das Kennenlernen mit unserem Spiel Friedrich fragt. Also mit 10 Entweder-Oder-Fragen, die ich dir jetzt stelle und die du spontan beantworten musst.
Okay.
Du bist ja Hamburgerin, deswegen die erste Frage, Elbe oder Alster?
Elbe.
Das war sehr eindeutig. Isst du lieber Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Trinkst du im Büro an einem normalen Arbeitstag mehr Kaffee oder mehr Wasser?
Im Büro leider mehr Kaffee.
Wieso
sollte
leider?
Mehr Wasser sein.
Okay.
Sollte mehr Wasser sein, glaube ich.
Wenn du frei hast, lieber in Ruhe ein Buch lesen oder lieber rausgehen und etwas aktiv machen?
Sehr gerne ein Buch lesen, bei schönem Wetter sehr gerne draußen Radfahren.
Wo verbringst du im Internet mehr Zeit? Auf Nachrichtenportalen wie zum Beispiel Spiegel Online oder auf sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook?
Das hält sich normalerweise die Waage. Im Moment bin ich sehr viel in Nachrichtenmedien unterwegs gewesen, bis es mir zu viel wurde, von Corona zu lesen und ich mich wieder Facebook zugewandt habe.
Auf Facebook gibt es eigentlich auch Corona-News.
Aber ja, das ist
Nimmst du ja. in den Urlaub etwas zu arbeiten mit oder lässt du konsequent den Job dann hinter dir?
Ich lasse konsequent den Job hinter mir.
Mit wem würdest du lieber Abendessen? Mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster oder mit dem Journalisten und NS-Forscher Götz Ali?
Götz Ali, auf jeden Fall.
Das war auch sehr eindeutig.
Ja.
Was ist wichtiger, einen als richtig anerkannten Standpunkt festhalten oder einen Kompromiss finden, auch wenn mir der nicht hundertprozentig gefällt?
Das kommt tatsächlich aufs Thema an. Ich bin gut für Kompromisse zu haben, aber nicht in allen Bereichen.
Ist es im Geschichtsunterricht wichtiger, eine vergangene Epoche aus sich selbst heraus zu verstehen oder gleich danach zu fragen, was diese Geschichte mit meiner Gegenwart zu tun hat?
Letzteres, auf jeden Fall. Gegenwartsbezug muss dabei sein. Sonst bleibt es zu abstrakt.
Und letzte Frage, im Schülerworkshop an der Gedenkstätte, lieber die Jugendlichen diskutieren lassen oder ihnen einen interessanten Vortrag halten?
Diskutieren lassen.
Warum?
Ich bin gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir Impulse geben, die dazu führen, dass Jugendliche miteinander diskutieren, weil sie dadurch durch aktives Mitmachen sozusagen viel mehr lernen als durch Zuhören.
Sprechen wir ein bisschen darüber, wie es bei dir mit deinem heutigen Thema eigentlich angefangen hat. Erinnerst du dich daran, wie und wo dich das Thema Nationalsozialismus oder Holocaust so das erste Mal richtig getroffen hat?
Ja, nee, es war immer da. Mein Vater ist Jahrgang 24, war Nazi-Gegner, aber so wie man Nazi-Gegner war, wenn man sie einfach doof fand. Also er hat sich jetzt nicht groß gegen sie engagiert, sondern hat sich weggeduckt sozusagen, hatte schlechte Augen, ist dann sehr, sehr spät erst als Soldat eingezogen worden und noch nicht mal mehr bis an die Front, dafür aber in russische Kriegsgefangenschaft gekommen. Und er hat uns antifaschistisch erzogen und hat viel davon erzählt. Das heißt, das Thema war immer da, jetzt nicht gleich Auschwitz oder sowas, aber es war immer da, auch gesellschaftlich, wie ging es uns, was haben wir gedacht, meine Oma hat bei uns gewohnt, seine Mutter, Jahrgang des Führers, also die hat natürlich auch viel erzählt, so Everyday-Life-Stories aus der Nazi-Zeit. Und dann kam eben dieser tolle Geschichtsunterricht in der Schule dazu, was ich vorhin schon bemerkt habe, meine Lehrerin, und das hat sozusagen das Interesse am Thema gestärkt und natürlich auch wieder zurückgespiegelt auf meinen Vater, den ich dann natürlich noch viel mehr Fragen gestellt habe.
Hat er die auch beantwortet?
Ja, die hat er beantwortet. Er hat auch, wir haben gemeinsam, also er hat geschrieben, ich habe es getippt, ein Buch mit seinen Erinnerungen herausgegeben vor ungefähr 10 Jahren. Also wir haben da immer sehr, sehr viel miteinander gesprochen.
Welche Bedeutung für die Gegenwart hat die nationalsozialistische Vergangenheit für dich ganz persönlich?
Für mich ganz persönlich. Ich habe eine schlimme Abneigung gegen Menschen, die mir sagen wollen, was ich zu tun habe und zu denken habe. Ich finde, man kann sehr gut sehen, wie Dinge, die banal anfangen, sehr schnell aus dem Ruder laufen können.
Ja.
Was passieren kann, wenn man nicht kritisch hinterfragt, was einem Menschen sagen. Und nicht zuletzt sind natürlich viele der Errungenschaften, die wir heute haben, ob es das Grundgesetz ist, die Gewaltenteilung ist, die Menschenrechtskonvention ist, die hätten wir alle nicht, wenn es den Nationalsozialismus mit den Erlebnissen eben nicht gegeben hätte. Und das ist natürlich ganz klar, sind das Errungenschaften, die sehr, sehr wichtig sind, uns an diese Dinge zu halten. Aber in erster Linie kritisch sein, nicht Ja sagen, sondern alles ganz kritisch angucken, was von oben in Anführungsstrichen kommt. Man kann ja durchaus zu der Überzeugung kommen, dass es richtig ist. Aber nicht einfach kritiklos rumlaufen und Sachen annehmen, nur weil irgendjemand sie gesagt hat. Ich habe eine ganz große Hierarchieungläubigkeit, so bin ich auch erzogen worden. Als letzter Punkt vielleicht, ich kann mit Menschen aufläufen und mit Massenhysterie nichts anfangen. Und sei es ein Popkonzert, ich kann nicht rhythmisch mitklatschen, ich bin sofort im Sportpalast. Das ist dann
bei der Rede von Josef Goebbels damals.
Bei der Rede von Josef, genau. Genau. Ich bin dann, das ist, glaube ich, eine professionelle Deformation, die man dann davon trägt.
Ein klares Plädoyer der mündigen Bürgerin. Vielen Dank dafür. Ja. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme steht heute im Zentrum der Erinnerung in Hamburg an Holocaust und NS-Zeit. Es gibt natürlich auch viele weitere Gedenkstätten in Deutschland, die daran an dem Thema arbeiten. Wie hast du die Gedenkstättenarbeit kennengelernt und wie kam es, dass du jetzt heute in Neuengamme arbeitest?
Ich habe Geschichte studiert, nachdem ich mich dafür ja schon in der Schule und in der Jugend interessiert hatte, in Hamburg angefangen, Geschichte zu studieren. Damals ist die Gedenkstätte ganz, ganz neu gewesen und der damalige Leiter der winzig kleinen Gedenkstätte Neuengamme hat Kurse angeboten, ja. Übungen angeboten. Und damals war das, was ja für viele Leute heute überhaupt gar nicht nachvollziehbar mehr ist, da war eben nicht der Nationalsozialismus oder der sogenannte Holocaust in aller Munde, sondern man sprach eben genau nicht drüber. Und wenn man Glück hatte, hatte man LehrerInnen wie ich, die darüber sprachen. Insofern fand ich das total spannend und habe bei ihm in drei darauf aufeinanderfolgenden Semestern drei Übungen gemacht. Da ging es ums System der KZs, dann ging es um Neuengamme als KZ und dann um die Außenlager von Neuengamme. Und dann habe ich natürlich entsprechend auch Seminararbeiten geschrieben. Und danach hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, als studentische Mitarbeiterin in Neuengamme zu arbeiten.
Und so fing alles an.
Und so fing alles an. Jetzt bin ich, wo ich bin.
Genau. Nun bist du in deiner Arbeit ja in einer KZ-Gedenkstätte jeden Tag eigentlich mit Tod, mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit den Folgen einer menschenverachtenden Ideologie beschäftigt. Das stelle ich mir persönlich jetzt sehr belastend vor. Wie bewältigst du diese Schwere der Themen deiner Arbeit?
Ich komme aus einer Arztfamilie und das wäre nichts für mich gewesen. Okay. Was ich aber gelernt habe, ist, dass man als Arzt, als Krankenschwester, vielleicht auch als Sterbebegleiter oder Hospizmitarbeiter einen Weg finden muss, um mit dem Leid der anderen Leute umzugehen, mit denen man tagtäglich konfrontiert ist. Meine Leute, mit denen ich täglich konfrontiert bin, sind tot, schon lange tot. Das heißt, ich bin nicht unmittelbar jetzt in meinem Gegenüber mit dem Leid konfrontiert. Das heißt, man kann es ein Stück weit von sich weghalten. Es gibt aber zwei Dinge, wo ich sofort wüsste, ich würde den Job nachlassen. Nämlich, wenn es mich zu sehr betrifft, also wenn ich sozusagen nur heulend rumsäße, das wäre das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre, wenn es mir egal wird. Wenn ich sozusagen, wenn mich nichts mehr berührt, was ich lese, wozu ich arbeite oder so. Das wären dann die Zeitpunkte, wo ich aufhören sollte, diesen Job zu machen. Die Zeitpunkte hat es aber in über 30 Jahren nicht gegeben. Was ganz wichtig ist, denke ich, ist, dass wir ein sehr gutes Team sind, dass wir auch untereinander in Neuengamme reden können, wenn uns was auf der Seele liegt, sodass wir das nicht immer zu unseren Partnerinnen und Partnern nach Hause nehmen. Die haben nämlich irgendwann auch keine Lust mehr zuzuhören und vom KZ zu hören und so und verdrehen schon die Augen, was ich gut verstehen kann, weil ich in meinem Elternhaus, wie gesagt, diese ganzen Medizingeschichten auch irgendwann wirklich nicht mehr hören konnte.
Ja.
Also es ist eine Mischung aus sich in a way an das Thema zu gewöhnen, aber nicht so, dass es einem egal wird, darüber zu reden. Und ehrlich gesagt haben wir häufig auch, wenn niemand dabei ist, von außen einen sehr schwarzen Humor.
Du hast gesagt, du bist schon ziemlich lange in diesem Thema drin, rund 30 Jahre und du würdest aufhören, wenn du abstumpfst, wenn es dich nicht mehr berührt. Das scheint nicht der Fall zu sein, denn du hast jetzt gerade ganz aktuell zusammen mit deinem Kollegen Marc Mühlhaus einen Blog gestartet. Dieser Blog ist zu finden unter der Bezeichnung #75Befreiung. Was kann man auf diesem Blog lesen und sehen?
Marc ist Fotograf aus Hannover, Marc Mühlhaus, und hat seit, ich glaube tatsächlich seit 2000, mindestens aber seit 2005, die großen Gedenkveranstaltungen der großen KZ-Gedenkstätten besucht und dort fotografiert. Und zwar hat er seinen Fokus vor allem auf Porträts gelegt, also alte, überlebende Menschen in während der Gedenkfeierlichkeiten zu fotografieren. Und ein weiterer Fokus war der Austausch mit jungen Leuten. Mhm. Also zum Beispiel hat er bei Zeitzeugengesprächen fotografiert oder hat, wenn die alten Herrschaften zum Beispiel ihre Enkel oder ihre Kinder mitgebracht hat, die in Interaktion fotografiert. Mhm. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, es sind grandiose Bilder.
Also einfach zu finden unter dem Hashtag 75 Befreiung. Ich sag's nochmal, kann man googeln oder woanders eingeben, dann kommt man auf diesen Blog mit den wirklich bemerkenswerten Fotos von Marc Mühlhaus und den Texten von Ulrike Jensen. Wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen, über deine Arbeit mit Jugendlichen in Neuengamme. Das ist so ja deine Haupttätigkeit. Du hast es schon mehrfach erwähnt, auch Jugendliche mit Überlebenden zusammenzubringen, aber ihr macht auch andere Dinge. Erstmal die Frage vielleicht, wie leicht oder wie schwer ist es eigentlich deiner Erfahrung nach, Jugendlichen die Geschichte von vor 75 Jahren nahe zu bringen?
Das klingt erstmal ziemlich schwer, weil es eben schon so lange her ist und Jugendliche, die jetzt in der Schule gehen, in der Regel keinen persönlichen Bezug mehr zu Menschen haben, die den NS überlebt haben.
Ja.
Ich hatte auch keine Urgroßeltern zum Beispiel, die ich hätte fragen können, wenn ich mich dafür interessiert hätte. Wir arbeiten ganz viel mit Biografien. In unserer Hauptausstellung sind über 80 Biografien von ehemaligen Häftlingen. Und wir arbeiten viel mit Videoausschnitten, also Ausschnitten aus Interviews. Und da kann man beobachten, dass die Jugendlichen, eigentlich alle Jugendlichen, wenn sie sich darauf einlassen, einen persönlichen Link finden über eine Biografie, sei es, dass dieser Mensch aus einem Land kommt, das mich interessiert oder aus dem meine Eltern oder Großeltern gekommen ist, sei es, dass er Geschwister hatte, dass er gerne gesungen hat oder gezeichnet hat, ja, oder keine Ahnung. Also es gibt tausend Sachen, dass er Widerstand geleistet hat, dass er wieder borstig war oder so. Alle finden irgendwie was, was sie fasziniert. Und dann haben sie auch Lust, sich mit dem Menschen zu befassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann transportiert es sozusagen die Geschichte dieses Menschen. Da ist es dann egal, in welcher Zeit er gelebt hat.
Okay.
Also weil man sich mit ihm solidarisch oder gemein fühlt.
Und eine gewisse Identifikation stattfindet.
Ganz genau. Und was wir bei längeren Formaten machen, ist, dass wir immer den familienbiografischen Ansatz haben. Das heißt, wir besprechen mit den Lehrkräften zum Beispiel, sagt mal euren SchülerInnen in Vorbereitung auf den Besuch nach Neuengamme, dass die mal in ihren Familien nachfragen sollen, egal wo die Familien auf der Welt zu dem Zeitpunkt waren, was für Geschichten oder für Gegenstände, für Fotos in den Familien für die Zeit von 33 bis 45 existieren. Und dann finden die Jugendlichen raus, dass es globalgeschichtlich, der Zweite Weltkrieg war ein Weltkrieg. Das heißt, es hatte, wo auch immer die Familie war, Konsequenzen auf das Leben der Großeltern oder Urgroßeltern. Und damit ist es nicht für sie so weit weg, weil viele Leute behaupten, Jugendliche mit Migrationshintergrund, die können sich für die deutsche Geschichte sowieso nicht interessieren, weil das nicht ihre Geschichte ist. Das ist völliger Quatsch.
Ja.
Also wir machen völlig andere Erfahrungen. Und in Jugendprojekten, die wir frei ausschreiben, sind Jugendliche mit Migrationshintergrund eher die Mehrzahl, die Lust haben, sich damit zu befassen.
Okay, das stimmt. Das widerspricht wirklich so landläufigen Gedanken, die man so immer mal wieder auch in Zeitungen oder in den Medien liest.
Ja.
Wir haben schon ja vorhin einen Schlenker in die Gegenwart gemacht. Lass uns noch einen machen. Auch heute ist ja Antisemitismus, ist auch Rassismus eine Realität in Deutschland. Wie ist das eigentlich? Wie erlebst du menschenfeindliche Vorurteile jetzt unter den Jugendlichen, die auch kommen? Wie arbeitet ihr damit, wenn das auch in einem Seminar vielleicht aufploppt, dass jemand da einen rassistischen Witz macht oder wie auch immer?
Das kommt ein bisschen drauf an. Wir haben ziemlich gut gelernt zu unterscheiden, ob jemand einfach aus Dafke provozieren will und deshalb mal austesten will, wie wir reagieren, dann kriegt er eine entsprechende Reaktion, dann gibt's richtig Stress.
Okay.
Also mit Provokation, auch was Symbolik betrifft, Hitlergruß, es wird immer wieder gern genommen, weil Jugendliche denken, dass das lustig ist. Da müssen sie leider schmerzhaft erfahren, dass es das nicht ist. Da sind wir ganz konsequent und schmeißen sie auch raus mit den Lehrkräften zusammen.
Ja.
Bitten also die Lehrkräfte, die Jugendlichen vom Gelände zu begleiten, weil wir nicht wollen, dass sie da alleine rumlaufen. Dasselbe auch bei wirklich überzeugten Nazis.
Kommt dir das auch mal vor?
Selten, wirklich okay. sehr selten. Aber wenn da jemand in Nazi-Kluft auftaucht mit entsprechender Symbolik oder so, dann braucht er sich gar nicht hinzusetzen. Der wird sofort des Geländes verwiesen. Das gibt es aber wirklich ganz, ganz selten.
Mhm.
Viel, viel häufiger ist es, dass Sachen unreflektiert nachgequatscht werden. Also sie haben irgendwas gehört, die Juden haben dies und das.
Ja.
Oder die Leute von da und da sind dreckig, stinken, keine Ahnung. Alles, was sie irgendwo entweder aufgeschnappt haben, was gängige Jugendklischees sind, Beschimpfungen, du Jude, du Schwuler, irgendwie sowas,
ja.
Darauf gehen wir inhaltlich ein. Also wenn jemand in meiner Gegenwart sagt, ey, bist du behindert oder so, was weiß ich, das ist ja auch eine ganz gängige Formel,
ja.
zu einem Klassenkameraden oder so, dann greife ich das auf und ich gebe das in die Gruppe.
Okay.
Also ich mache es sozusagen, sag, hier, was haltet ihr davon? Ist das für euch, warum ist das ein gängiges Schimpfwort? Was genau meint ihr damit? Was ist gegen Menschen mit Behinderung oder gegen Schwule oder wie auch immer?
Ja.
Einzuwenden, erzähl mir, warum du das benutzt. Und dann sage ich aber auch ganz deutlich, warum ich, also nachdem sie sich dann geäußert haben, warum ich finde, dass bestimmte Sachen einfach überhaupt gar nicht gehen.
Mhm.
Aber das begründe ich eher inhaltlich, weil ich es wichtig finde, weil man kann bei vielen Jugendlichen eben feststellen, dass die jetzt keine Überzeugung haben, sondern cool sein wollen oder irgendwas nachplappern wollen.
Und da passiert auch was, wenn die Gruppe das diskutiert, dann kann man auch an Vorurteilen arbeiten.
Ja, das ist ganz selten, dass sich da nichts regt, sozusagen.
Also das ist doch sehr beruhigend.
Das funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Ja. Ob sie nun bessere Menschen werden, weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Art, damit umzugehen.
Ja,
spannend. Sie ernst zu nehmen.
Ja, genau. Zum Schluss unserer Sendung kommen wir schon und ich stelle dir die Frage, die sicherlich viele Menschen umtreibt, nämlich die Frage, wie können wir auch in Zukunft den Opfern des Nationalsozialismus, den Opfern des Holocaust gedenken, sie würdigen, wenn diese bald eben nicht mehr in der Lage sind, zu Gedenkveranstaltungen zu kommen, wir nicht mehr direkt mit ihnen reden können. Wie kann das aussehen, ohne dass es so eine leere Pose oder einfach eine Pflichterfüllung wird?
Indem wir ihre Geschichten am Leben halten und auch ihre eigenen Aussagen, also Interviews zum Beispiel, ne? Oder wie wir das auf unserem Blog machen mit Zitaten, die wir Menschen zuschreiben oder mit denen wir Menschen vorstellen, indem wir die am Leben halten.
Mhm.
Indem wir von ihnen erzählen. Also sowas, was ich hier jetzt erzähle von einzelnen Leuten auch oder dass es gute Freunde sind, auch das hilft, wenn man sie sozusagen in ihrem ganzen Leben abbildet. Das waren nicht nur Opfer.
Ja.
Also KZ-Überlebende reagieren ausgesprochen empfindlich, wenn man sie immer nur auf ihre KZ-Zeit reduziert. Die hatten ein Leben vorher und die, mit denen wir heute Abend arbeiten, hatten natürlich ein Leben nachher. Und zwar ganz erfüllte und tolle Leben.
Ja.
Dass man das mit einbezieht, ne? Dass sie nicht nur reduziert werden auf diese Opferrolle, was die meisten wirklich furchtbar finden.
Verständlich.
Absolut verständlich. Dann haben wir mit vielen von Ihnen auch gesprochen über Ihre Wünsche für die Zukunft. Auch wenn wir Interviews gemacht haben oder in Zeitzeugengesprächen für Jugendlichen, dass man sozusagen den Blick ein bisschen nach vorne richtet. Auch so ein bisschen, was du mich gefragt hast, was lernen wir denn aus dem historischen Antisemitismus oder aus Konzentrationslagern da raus, wie es gelaufen ist und was sie haben durchmachen müssen. Was wollen sie von uns? Das kann man weitergeben, weil wir ganz viele Sachen eben aufgezeichnet haben. Und eine Forderung, die sie haben, ist aufstehen, Klappe aufmachen, nicht ruhig sein, sich wehren, den Finger in Wunden legen, nicht schweigen, wenn jemand rassistische oder antisemitische oder sexistische Sprüche macht, sondern den gleich sozusagen konfrontieren damit, dass das nicht okay ist. Ich finde, das ist eine Lehre, an die wir uns alle halten sollten. Und was das Gedenken betrifft, wir machen in den letzten Jahren viele, viele Jugendprojekte, die sich auch mit der Zukunft der Erinnerung befassen, und wir lassen die Jugendlichen machen. Und manchmal gefriert uns das Blut in den Adern, weil wir denken, oh nein, das kann man doch nicht machen, man kann doch keinen Deportationsrap oder sowas machen, Gott bewahre. Und dann lassen wir sie aber machen und sind immer wieder unfassbar berührt und angefasst, wie toll das läuft. Und das ist die eigene Form, die Jugendliche dann entwickeln. Und sie haben sich vorher inhaltlich mit den Menschen und mit dem KZ beschäftigt. Ja. Und das ist eben ihre Art, sich auszudrücken. Und die ist eben nicht, ich lege einen Kranz nieder. Manchmal legen sie auch einen nieder. Aber vielleicht ist es auch, dass sie rappen oder dass sie eine szenische Lesung machen oder keine Ahnung. Es gibt tausend Sachen, Theaterstücke, die wir vielleicht so nicht machen würden und die Überlebenden auch nicht, aber die Überlebenden, die dann dabei sind, auf Gedenkfeiern und sich das angucken, sind immer total geflasht und sagen, das ist total toll.
Toll, also vor meinem inneren Auge ist jetzt wirklich so eine sehr lebendige Erinnerungsarbeit entstanden, ne, wo Jugendliche mit ihren eigenen Ausdrucksformen nach der Beschäftigung mit dem historischen Holocaust doch ganz viele Erscheinungsformen auch erarbeiten. Das ist toll.
Ja,
was du vorhin gesagt hast, das nehme ich mal als deine Flaschenpost an die Zukunft, die wir ja von jedem Gast erbitten, wenn was Rassistisches passiert, aufstehen, Klappe aufmachen, nicht das auf sich beruhen lassen, sondern widersprechen. Das passt zu dem, was du auch vorhin gesagt hast, dass du selber daraus mitnimmst, kritisches Denken und eben nicht einfach nur hinterher nachlaufen und nachplappern, für dich eine wichtige Lehre auch aus der Zeit des Nationalsozialismus ist.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank für diese Flaschenpost-Folge mit Ulrike Jensen, Leiterin der Jugendpädagogik in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dein Schlusswort für heute lautet?
Mein Schlusswort? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Mein Schlusswort ist seid nett zueinander tatsächlich.
Vielen Dank. Das war die 15. Folge von Friedrichs Flaschenpost. Wer alle hintereinander hören will, braucht mittlerweile rund 8 Stunden. Das wäre alles aber völlig sinnlos, würdet ihr uns nicht hören. Daher sage ich noch einmal mehr Danke fürs Einschalten. Wir freuen uns über eure Kommentare, über euer Feedback. Schreibt uns gern dazu eine Mail an hamburg@fes.de oder kommentiert auf unserer Facebook-Seite @fes.nord. Für das Julius-Leber-Forum, das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen, sagt am Mikrofon Tschüss und gerne auf Wiederhören, Dietmar Molthagen. Macht es bis zur nächsten Folge gut und vergesst niemals, nie wieder ist nicht einfach ein Ausspruch. Nie wieder Faschismus, nie wieder Auschwitz, nie wieder Neuengamme ist eine Haltung und eine Aufgabe für jede und jeden von uns.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.